Kapitel 27 Tora rodender Zoltral. Der Schatten tauchte neben mir auf. Im selben Moment verschwand der keloskische Tropfenroboter. Die anschließende Explosion war unglaublich laut. Es folgte eine derart vollkommene Stille, dass Tora rodender Zoltral sekundenlang glaubte, taub geworden zu sein. Doch dann ertönte ein hohes, schrilles Pfeifen, das kurzzeitig alle anderen Geräusche überlagerte. Die Akonidin hörte ihr eigenes Keuchen. Es klang, als käme es aus weiter Ferne. Ihre Ohren schmerzten. Sie öffnete den Helm und betastete sich mit den Fingern. War das Blut? Kurz stieg Angst in ihr auf. »Du hast ein Knalltrauma erlitten«, teilte ihr der Logiksektor mit. Das Blut deutet auf eine Verletzung des Trommelfells hin. Deine Anzugpositronik hat bereits reagiert und dir ein Schmerzmittel und eine Sonorexin-Injektion verabreicht. In Situationen wie diesen war Tora dankbar für ihr zweites Ich. Die ruhigen und von Vernunft bestimmten Worte brachten sie zur Besinnung. Das Druckgefühl in den Ohren verschwand. Auch der leichte Schwindel, der sich vorübergehend eingestellt hatte, verflog schnell. Die Medikation zeigte offenbar Wirkung. Das alles hatte nur wenige Atemzüge gedauert. Als sie sich wieder auf ihre Umgebung konzentrierte, hatte sich die Situation grundlegend geändert. Bei der schwarzen Wolkengestalt, die wie ein Wirbelsturm durch den Hangar fegte, handelte es sich fraglos um Eidolon. In einem atemberaubenden Tempo hatte er bereits mehrere der Angreifer ausgeschaltet. Die Trümmer der Maschine, die direkt neben Tora detoniert war, lagen kreuz und quer auf dem Boden verstreut. In einiger Entfernung sah sie Luisa Knoche, Rock Fanter und Gus Barnett. Das Trio stand dicht aneinander gedrängt, einige Meter abseits und verfolgte den unvermuteten Auftritt des Nebelwesens mit angstvollen Blicken. Tora verstand das sehr gut. Wenn man dem privaten Dämon von Aveline Celestaris zum ersten Mal in Aktion begegnete, vergaß man das nie mehr. Nach kurzem Suchen entdeckte sie die Umbrakinetin ungefähr dort, wo Tora sie etwa 10 Minuten zuvor zurückgelassen hatte. Celestaris stand breitbeinig und mit zur Seite gestreckten Armen auf der Stelle. Da auch sie den Helm geöffnet hatte, konnte die Akonidin das schwarz geschminkte Gesicht der Frau gut erkennen. Neben ihr lag Guki. Tora rannte los, während sich in ihrem Rücken weitere Explosionen ereigneten. Der zusammengesunkene Körper des Mausbibers bewegte sich nicht. Tora warf Celestaris im Vorbeilaufen nur einen flüchtigen Blick zu. Die Miene der jungen Frau wirkte angespannt. Eine dünne Schweißschicht bedeckte Stirn und Wangen. Die Lippen bewegten sich und formten stumme Worte. Dann erreichte Tora den Ilt und ging neben ihm in die Knie. Tiefe Bewusstlosigkeit infolge neurophysiologischer und kardiovaskulärer Dysfunktion, interpretierte der Extrasinn die Anzeigen der Instrumente. Keine Reaktion auf externe Reize, verringerte bis erloschene Reflexe. Herzfrequenz instabil, initiale Tachykardie mit nachfolgender Bradykardie sowie Hinweise auf einen hämorrhagischen oder neurogenen Schock. Er wurde von einem der Tropfenroboter getroffen, dachte Tora. Hochenergetischer, thermischer und kinetischer Einschlag im Brustbereich mit erheblicher Gewebebeschädigung, präzisierte der Logiksektor. Potenzielle Rippenfrakturen, Lungenkontusion oder Perforation, mögliche Herzbeutelverletzung. Für eine genauere Diagnose und Therapie müssen wir ihn so schnell wie möglich in die Krankenstation der Magellan bringen. Es besteht die akute Gefahr eines Multiorganversagens durch systemische Entzündungsreaktionen und toxische Zellzerfallsprodukte. Erneut half Tora die nüchterne Bestandsaufnahme des Extrasinns dabei, ihre vibrierenden Nerven im Zaum zu halten. Einen Moment lang wünschte sie sich ihren alten Zellaktivator zurück, um ihn Guki anlegen zu können. Doch unerfüllbare Wünsche lenkten in einer kritischen Einsatzlage nur von den wesentlichen Dingen ab. »Tora?« Das war John Marshalls Stimme. Schweren Herzens wandte sie sich von Gucki ab. Zurzeit konnte sie nichts für den Mausbiber tun und musste darauf vertrauen, dass ihn die von Sud programmierte Positronik des Einsatzanzugs am Leben hielt. Die Akonidin erhob sich und drehte sich in Richtung des Blütenraumers. Die Kampfhandlungen, sofern man bei den ungleichen Kräfteverhältnissen überhaupt von einem Kampf sprechen konnte, waren zum Erliegen gekommen. Die Tropfenroboter waren zerstört oder hatten sich zurückgezogen.